Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Mit dem heutigen Tag haben die USA das Ölembargo gegen den Iran nochmals verschärft. Der iranische Präsident Hassan Rouhani versucht, seine Landsleute zu beruhigen.
Es gibt verschiedene Wege, Öl zu exportieren. Und wenn die USA einen davon versperren, bleiben andere davon unberührt. Schließlich werden wir unser Öl weiterhin exportieren müssen.
Die Frage aber lautet, wohin? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir auch auf die neuen Zahlen von Volkswagen schauen. Zunächst aber geht es in die USA. Wenn die Notenbank die Zinsen senken würde, dann könnte die US-Wirtschaft wörtlich abgehen wie eine Rakete, so Donald Trump, der sich als erster US-Präsident überhaupt immer wieder mit Leidenschaft in die Geldpolitik der Zentralbank einmischt. Vor der Zinsentscheidung schrieb er das auf Twitter. Doch die Notenbanker blieben stur und haben wieder nicht auf den neuen Geldpolitiker im Weißen Haus gehört. Thilo Kössler aus Washington dazu.
Erneut haben die obersten Währungshüter der Vereinigten Staaten zwei Tage zusammengesessen, um die weltwirtschaftliche Lage einzuschätzen, um dann diese Konsequenz zu ziehen. Es bleibt alles beim Alten.
We reviewed economic and financial developments in the United States and around the world and decided to leave our policy interest rate unchanged.
Die Fed lässt den Leitzins unverändert in der Spanne von 2,25 bis 2,5%, bestätigte Jerome Powell die allgemeine Erwartungshaltung und kündigte zudem an, weiterhin geduldig agieren zu wollen, wie er sagte. Die Märkte interpretieren diese Formulierung als deutlichen Hinweis darauf, dass die amerikanische Notenbank auch in absehbarer Zukunft keine weiteren Zinsschritte unternehmen wird. Powell nannte die wirtschaftliche Entwicklung stabil. Wachstum und Arbeitsmarkt entwickelten sich besser als erwartet. Die Inflation sei leicht unter den Erwartungen geblieben.
Economic growth and job creation have both been a bit stronger than we anticipated, while inflation has been somewhat weaker.
Die globalen Risiken, die man Anfang des Jahres noch ausgemacht habe, bestünden zwar fort, seien aber nach Einschätzung der Notenbanker insgesamt nicht mehr so gravierend, sagte Powell. Die Signale aus China und Europa nannte der Fed-Chef ermutigend. Die Gefahr eines ungeordneten Brexits sei erst einmal abgewendet. Die Gespräche im Handelsstreit zwischen China und den USA seien durchaus erfolgversprechend.
Recent data from China and Europe show some improvement. And the prospect of a disorderly Brexit has been pushed off for now. Further, there are reports of progress in the trade talks between the United States and China.
Nach Angaben des Fernsehsenders CNBC kann womöglich bis Freitag ein neues Handelsabkommen zwischen USA und China unter Dach und Fach gebracht werden. Quellen nannte der Sender für diese Einschätzung allerdings nicht. Doch auch Fed-Chef Powell äußerte sich vorsichtig optimistisch über den Fortgang der Gespräche. Insgesamt befinde sich die Wirtschaft auf einem gesunden Weg. Die Fed sehe sich in ihrer Geldpolitik bestätigt.
Overall, the economy continues on a healthy path and the committee believes that the current stance of policy is appropriate.
Wenn da nicht Donald Trump wäre. Der Präsident griff dem Fed-Chef erneut in die Speichen. Trump bekräftigt sein Bedauern, dass er Jerome Powell zum Nachfolger der von ihm ebenso heftig kritisierten Janet Yellen gemacht hat, bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Die US-Wirtschaft könne abgehen wie eine Rakete, wenn die Fed endlich die Zinserhöhungen des vergangenen Jahres revidieren und den Zinssatz zumindest um 1% zurücknehmen würde, twitterte Donald Trump am Morgen der Fed-Entscheidung. Powell gab sich scheinbar unbeeindruckt. Die Fed sei keine politische Institution, sagte er. Tagesaktuelle Entwicklungen spielten bei ihren Entscheidungen keinerlei Rolle.
As you know, we are a non-political institution. And that means we don't think about short-term political considerations, we don't discuss them. And we don't consider them in making our decisions, one way or the other.
Indes belässt es Trump nicht bei verbaler Kritik. Der Präsident versucht, zwei enge Gefolgsleute in das siebenköpfige Führungsgremium des Boards zu hieven. Der eine von ihnen, Herman Cain, hat unter dem Druck neuer Vorwürfe wegen sexueller Belästigung bereits abgewinkt. Dem anderen, Stephen Moore, konservativer Kommentator und Ex-Wahlkampfberater Donald Trumps, werden mittlerweile selbst in republikanischen Kreisen kaum noch Chancen eingeräumt. Moore gilt als geldpolitisch inkompetent und hat sich vor allem mit frauenfeindlichen Kommentaren und unterlassenen Unterhaltszahlungen für Ex-Frau und Familie einen zweifelhaften Ruf erworben.
Und wir nehmen den Bericht von Thilo Kössler aus Washington mit in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meine Kollegin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, die Zinsen in den USA bleiben da, wo sie sind, auch wenn der US-Präsident eindeutige Wünsche noch am Morgen der Zinsentscheidung geäußert hat. Nun könnte man sich nur schwer vorstellen, dass zum Beispiel Bundeskanzlerin Angela Merkel am Morgen der Sitzung des Rates der Europäischen Zentralbank Herrn Draghi auffordert, die Zinsen zu senken. Klammer auf, wobei das hier in Europa ja faktisch gar nicht geht. Klammer zu. Aber auch hier in Europa gibt es ja den Vorwurf, die EZB folge politischen Agenten, etwa bei der Stimulierung von Wachstum in Südeuropa. Vor dem Hintergrund der US-Notenbank, die Trump gestern Abend hat abblitzen lassen. Wie unabhängig sind denn die Notenbanken nun wirklich?
Und darüber möchte ich sprechen mit Jörg Krämer. Er ist der Chefvolkswirt bei der Commerzbank. Herr Krämer, warum mischt sich Trump in die Notenbankpolitik ein?
Da gibt es viele Gründe, aber einer ist sicherlich, dass Trump ja ein Populist ist, ein Anti-Establishment-Politiker. Und er teilt natürlich gerne aus gegen das Establishment. Und dazu wird natürlich auch die amerikanische Notenbank gezählt. Hinzu kommt auch, dass es kann ja mal sein, dass das Wirtschaftswachstum in Amerika schwächer ausfällt. Und wenn er jetzt schon die amerikanische Notenbank verurteilt wegen einer angeblich die Konjunktur abwürgende Politik, dann kann er später, wenn die Konjunktur mal wirklich schlechter läuft, hat er schon einen Schuldigen, einen Sündenbock.
Wenn wir den Blick ein bisschen weiten, Trump ist keineswegs der Einzige, der so agiert. Wenn wir nach Japan schauen, nach China, nach Indien oder in die Türkei. Regierungschefs wollen die Notenbanken immer wieder für ihre eigenen Belange einspannen. Ist das sowas wie ein Trend momentan?
Ja, das ist ein Trend. Sie müssen ja sehen, historisch, dass die Notenbankunabhängigkeit ohnehin ja sehr jung ist. Wir Deutsche denken immer, das hat es immer schon gegeben. Stimmt aber nicht. In Amerika, die Notenbank wurde erst Anfang der 80er Jahre unabhängig. Die britische Zentralbank erst in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Ja, und Politiker sind immer wieder versucht, sich einzumischen, um dann eben eine Politik des billigen Geldes zu bekommen, um ihre Wahlversprechen einfach finanzieren zu können. Und ja, das ist der Grund dafür, warum ich glaube, dass in den kommenden Jahren wir es zu tun haben mit einer Episode, wo die Unabhängigkeit der Notenbank immer weiter zurückgedrängt wird. Und das hat natürlich auch zu tun mit der Finanzkrise und mit dem Verhalten der Notenbanken, die ja ihr Mandat dort überschritten haben.
Wie unabhängig sind die Notenbanken denn jetzt wirklich?
Also die Europäische Zentralbank zum Beispiel auf dem Papier perfekt unabhängig. Sie können das Statut der EZB ja nur ändern, wenn alle Staaten zustimmen, was nicht geschehen wird. Aber die personelle Unabhängigkeit, die faktische Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank, darum ist es nicht sonderlich gut gestellt. Denn die einzelnen Länder können ja genehme, den Politikern genehme Notenbankkandidaten entsenden in die Europäische Zentralbank. Und schauen sich das beispielsweise in Italien an. Die Regierung aus Links- und Rechtspopulisten hat schon öffentlich klargemacht, dass sie bei der italienischen Zentralbank, eine respektierte Institution, in Anführungsstrichen aufräumen wollen. Also auch im Euroraum ist die faktische Unabhängigkeit der Zentralbank in der Defensive.
Eine nicht besonders erfreuliche Entwicklung.
Das ist eine sehr problematische Entwicklung, weil es führt dazu, dass wir im Zweifel wieder eine Instabilität bekommen. Ich rede jetzt nicht unbedingt davon, dass die Inflation steigen muss. Die wird durch Globalisierung und Digitalisierung gedrückt. Aber wenn die Unabhängigkeit der Notenbank weiter leidet, dann steigt das Risiko, dass es zu Übertreibungen kommt. Zu Übertreibungen bei Häuserpreisen, bei Übertreibungen bei den Schulden. Kurzum, die Wahrscheinlichkeit für gefährliche Blasen steigt, wenn politisch hörige Zentralbanken zu lange mit dem Fuß auf dem Gaspedal bleiben.
Zumal Notenbanken dann auch kein Gegengewicht mehr sein können zu einer Regierung, egal welcher Couleur sie jetzt ist.
Auch das ist natürlich ein Argument, wobei normalerweise Zentralbanken kein Gegengewicht sein müssten. Sie müssen ihren eigenen Job machen, für stabile Preise und für stabile Verhältnisse zu sorgen an den Finanzmärkten. Aber das wird schwierig, wenn sie unterworfen sind dem Tagesgeschäft der Politik.
Sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt von der Commerzbank.
Dank aus Köln auch an Herrn Krämer und Frau Wehrle. Wir gucken nochmal auf die Zinsentscheidung selber. Die ist ja bei dem Dow Jones zum Beispiel nicht gut angekommen. Wie ist das in Frankfurt gewesen heute?
Der DAX gibt zunächst nach, dann dreht aber der Wind. Heute lassen sich ja viele Unternehmen in die Geschäftsbücher schauen. Einige Konzerne konnten wirklich positiv überraschen. Der DAX zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch. Er steht jetzt bei 12.369 Punkten.
Der Euro war auch
betroffen. Der Euro, der hat auch am der Zinsentscheid in den USA, der hat da auch am Devisenmarkt Spuren hinterlassen, hat dem Dollar Rückenwind gegeben, den Euro unter Druck gesetzt. Der Euro aktuell 1,12,07 $.
Dann schauen wir mal auf einige Einzelwerte. Die Zahlen von VW, da kommen wir gleich noch zu. Die Erwartungen waren ja nicht sehr hoch.
Das ist richtig, weil die gesamte Branche derzeit zu kämpfen hat. In China laufen die Geschäfte nicht mehr so gut. Die Folgen des Dieselskandals wirken nach. Konzerne sind dabei, sich neu auszurichten. Von daher ja, die Erwartungen waren im Vorfeld nicht allzu hoch, aber die Zahlen besser als gedacht und die VW-Aktien deshalb über 4% im Plus.
Er ist Europas größter Online-Modehändler Zalando und hat die Prognose bestätigt. Wie kam das an?
Gute Unternehmensnachrichten bedeuten nicht automatisch steigende Aktienkurse. Zalando stellt Versandkosten, also den kostenlosen Versand, auf den Prüfstand, zumindest in einigen Ländern, nicht hier bei uns in Deutschland. Die Aktien 3% im Minus.
Dann die Aktie von Bayer, heute zeitweise teurer, sieht man ja nicht oft. Wie kam das?
Das ist richtig, das hängt mit der amerikanischen Umweltbehörde APA zusammen. Die hatte nämlich bestätigt, dass Glyphosat bei vorschriftsmäßiger Anwendung keine Risiken für die öffentliche Gesundheit berge, nicht krebserregend sei. Und das ist ja der Grund, weshalb derzeit so wahnsinnig viele Klagen und Verhandlungen gemacht werden.
Und dann schauen wir noch kurz auf die Anleihen und auf den Goldpreis
natürlich. Die Umlaufrendite von -0,04 auf -0,06% gesunken und die Feinunze Gold $1,272,19.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehle. Und wir haben es eben in der Schalte nach Frankfurt schon kurz angesprochen. Die Anleger haben heute auf die neuen Zahlen von Volkswagen gewartet. Gestern Abend kam schon einmal ein kleiner Vorgeschmack. Der Absatz in den USA lief gegen den Trend gut. Aber die alles entscheidende Frage für den Autokonzern lautet, wie entwickelt sich das wichtige Geschäft in China? Heute nun präsentierte der Autobauer die neuen Geschäftsergebnisse und für uns hat sie sich unser VW-Experte und Niedersachsen-Korrespondent Alexander Budde angesehen.
Weltweit schwächelt die Nachfrage nach Automobilen. Zugleich musste der VW-Konzern erneut rund 1 Milliarde Euro für die rechtliche Bewältigung des Dieselbetrugs zur Seite legen. Dennoch ist Volkswagen mit erstaunlich soliden Zahlen durch das erste Quartal gekommen. 2,6 Millionen Fahrzeuge wurden an die Kunden ausgeliefert, nur etwas weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Vor allem in China hielten sich die Autokäufer zurück. Der Einbruch von gut 6% auf dem weltgrößten Automarkt schmerzt den Vielmarkenkonzern, der dort an Gemeinschaftsunternehmen beteiligt ist. Den Umsatz konnte VW dank solider Absatzzahlen in den USA, Südamerika und Westeuropa aber sogar um gut 3% auf 60 Milliarden Euro steigern. Zwar sank der Betriebsgewinn zum Jahresauftakt um 7% auf 3,9 Milliarden Euro, damit schnitt Volkswagen aber wesentlich besser ab als Konkurrenten.
Der Volkswagen-Konzern ist gut in das neue Jahr gestartet,
konstatiert Konzernfinanzvorstand Frank Witter bei der Vorstellung des Zwischenberichts. Er machte aber auch deutlich, dass der Konzern die Kosten weiter senken müsse.
In wichtigen Regionen und auch Märkten wie China, Südamerika und Russland existieren gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten. Hinzu kommen drohende Zölle in Nordamerika, noch nicht absehbare Auswirkungen eines Brexit, die weitere Entwicklung bei der Dieselaufarbeitung oder auch starke Schwankungen von Währungen in relevanten Regionen.
Die Kernmarke VW PKW steigerte Umsatz und Erlöse kräftig. Allerdings drücken sogenannte Sondereinflüsse von rund 400 Millionen Euro auf die Marge. Insgesamt hat der Gesamtkonzern 1 Milliarde Euro an Kosten für Rechtsanwälte, Beratung und Vergleiche zurückgestellt. Über Details wird sich Witter mit Hinweis auf laufende Rechtsverfahren nicht äußern. Er bestätigt jedoch die Gesamtsumme von 30 Milliarden Euro, die bereits aufgelaufen ist. Die Nobelmarke Bentley ist zurück in den schwarzen Zahlen. Erwartungsgemäß enttäuschend hingegen fiel das Ergebnis für die beiden Premium-Marken Audi und Porsche aus. Zahlreiche Produktionsanläufe neuer Modelle und höhere Vertriebskosten für Auslaufmodelle wirkten sich ebenso auf die Rendite aus wie anhaltende Probleme mit dem neuen Abgas- und Verbrauchsprüfstandard WLTP. Auch im laufenden Geschäftsjahr könnten einzelne Modelle wegen der anstehenden nächsten Stufe nur eingeschränkt verfügbar sein. Mit Turbulenzen wie im Vorjahr rechnet Witter aber nicht.
Wir haben Ressourcen sowohl personeller Art in den kritischen Bereichen zugeführt, die Testkapazitäten deutlich erhöht.
VW braucht die Gewinne, denn der Konzern investiert derzeit massiv in die Elektrifizierung seiner Flotte, um die schärferen Umweltvorgaben zu erfüllen. Frank Schwope, Autoanalyst der NordLB, rechnet mit einem Aufschwung in China, wo VW fast jedes zweite Auto verkauft.
Dadurch, dass in China jetzt zum 1. April gerade die Mehrwertsteuer um 3% gesenkt wurde, kam es einfach zu Kaufzurückhaltungen in China, weil man noch diese Steuersenkung mitnehmen wollte. Und dementsprechend glaube ich aber, dass gerade die nächsten Monate und insbesondere das zweite Halbjahr 2019 relativ stark in China werden.
Der Vorstand um Konzernchef Diess bestätigt die Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Man hat sich ein leichtes Absatzplus vorgenommen. Der Umsatz soll um bis zu 5% steigen. Und bei der operativen Rendite vor Sondereinflüssen peilt der Konzern unverändert einen Wert zwischen 6,5 und 7,5% an.
Die neuen Zahlen von Volkswagen, Alexander Budde berichtete. Und wir gehen in den Iran. Dort hat es gestern chaotische Szenen an den Tankstellen in Teheran gegeben. Der Hintergrund: die Autofahrer fürchten, dass das Benzin wegen der sich verschlechternden allgemeinen Wirtschaftslage wieder rationiert wird. Denn seit heute haben die USA die Ölsanktionen komplett auf alle Länder ausgedehnt. Bisher waren 8 Staaten, darunter China, Indien und die Türkei, ausgenommen, durften Öl aus dem Iran beziehen, ohne Sanktionen der USA befürchten zu müssen. Ab heute soll, wenn es nach den Vorstellungen der USA geht, dem Land vollständig der Ölhahn zugedreht werden. Christian Buttgereit berichtet.
Düstere Stimmung auf der größten iranischen Messe für Erdölförderung und Petrochemie, die gestern in Teheran begann. Das Ende der Ausnahmegenehmigungen für den Erdölexport in 8 Länder ist ein heftiger Schlag für die iranische Volkswirtschaft. Die Erlöse aus Ölverkäufen machen bisher etwa 40% des iranischen Haushalts aus und sind damit die wichtigste Einnahmequelle. Der Sprecher der iranischen Exportkreditversicherung, Farshid Ahmadi, sagt, das Ende der Ausnahmen werde Iran hart treffen. Es ist absehbar, dass wir nicht mehr wie bisher Öl für 40 Milliarden US-Dollar verkaufen können. Dabei haben wir vor einiger Zeit noch 2,5 Millionen Barrel pro Tag exportiert. Jetzt sind es ohnehin nur noch 1,5 Millionen. Im schlimmsten Fall wird der Export auf die Hälfte fallen, also 800.000 Fass. Mit anderen Worten, der Experte geht davon aus, dass Iran weiterhin Öl exportieren wird, wenn auch erheblich weniger. Doch wie? Irans Präsident Hassan Rouhani sagte, es werde den USA nicht gelingen, die Exporte auf Null zu drücken. Es gibt verschiedene Wege, Öl zu exportieren. Und wenn die USA einen davon versperren, bleiben andere davon unberührt. Schließlich werden wir unser Öl weiterhin exportieren müssen. Die Frage ist, wohin? Von den 8 Staaten, die bis gestern von den US-Sanktionen ausgenommen waren, hatten 3 bereits auf iranisches Öl verzichtet. Unter den übrigen 5 sind vor allem China und die Türkei nicht gewillt, sich dem US-Diktat zu beugen. In einem Telefongespräch mit US-Präsident Trump appellierte der türkische Staatspräsident Erdogan, den Ölhahn nicht sofort zuzudrehen. Die Türkei hatte im Jahr 2017 noch rund 45% ihres Ölbedarfs aus Iran gedeckt, 2018 aber schon deutlich weniger. Aus türkischen Regierungskreisen heißt es, man versuche bis Juli eine Alternative zu finden. Die Rede ist von einem neuen Handelsmechanismus, möglicherweise über Tauschgeschäfte. Auch Südkorea und Japan waren zuletzt noch in Verhandlungen mit den USA. Irans Außenminister Javad Zarif wirft den USA vor, mit den Sanktionen vor allem auf die iranische Bevölkerung zu zielen, in der Hoffnung, diese würde das Regime stürzen. Die Regierung werde das aber nicht zulassen. Die Sanktionen zu umgehen ist zwar schwierig, aber kein Land der Welt dürfte darin mehr Erfahrung haben als wir, weil wir das in der Vergangenheit bereits tun mussten. Aber wenn wir diese Erfahrung nutzen, wird der Druck durch die Sanktionen die Bevölkerung nicht zu hart treffen. Teile der Bevölkerung sehen das weniger optimistisch.
Christian Buttgereit. Die EU plant in den nächsten Jahren deutlich mehr Flüssiggas aus den USA einzuführen. Das erklärte die Kommission nach einem Treffen mit US-Regierungsmitgliedern. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Die Gasimporte sollen bis 2023 verdoppelt werden auf mindestens 8 Milliarden Kubikmeter im Jahr, gemessen am gesamten EU-Gasverbrauch von mehr als 400 Milliarden Kubikmetern pro Jahr ist der Anteil eher gering. EU-Energiekommissar Caniete betonte, die EU sei beim Gasverbrauch zu 75% von Importen abhängig.
We depend for over 70% of our consumption on imports. LNG plays a steadily growing role for the diversification of our gas imports.
Das US-Flüssiggas spiele eine wichtige Rolle und trage zur Energiesicherheit der EU bei. Bereits in den vergangenen Monaten seien die Importe von US-Flüssiggas drastisch gestiegen, um 270%. Hintergrund ist eine Vereinbarung vom vergangenen Sommer, bei der es um den Abbau von Handelsbarrieren zwischen EU und USA ging. Auf der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit schalten anscheinend auch Datenhändler täglich tausende Stellenanzeigen, um an Bewerberdaten zu kommen und diese weiterzuverkaufen. Das haben Recherchen des SWR ergeben. Die Bundesagentur für Arbeit erklärte, von einem Missbrauch durch Datenhändler sei nichts bekannt, aber in Einzelfällen könne es vorkommen, dass unseriöse Anzeigen geschaltet würden. Der Koblenzer Arbeitsmarktexperte Stefan Sell spricht von einem Skandal.
Man hätte hier hingucken müssen, gerade angesichts der im zweistelligen Tausenderbereich auftretenden Jobangebote. Da hätte jeder sagen müssen, was stimmt da nicht.
Auch Datenschützer zeigten sich besorgt. Das politische Gerangel um die Reform der Grundsteuer geht weiter. Das Bundesfinanzministerium wies die Darstellung zurück, dass der Gesetzentwurf durch das Bundeskanzleramt gestoppt worden sei. Die Ressortabstimmung laufe. Bevor der Entwurf ins Kabinett komme, gebe es noch eine Expertenanhörung kommenden Freitag. Darin soll es um eine mögliche Öffnungsklausel gehen, wie sie Bayern fordert. Damit könnten die Länder eigene Regeln erlassen. Die Bild-Zeitung hatte berichtet, das Kanzleramt habe den Gesetzentwurf von Finanzminister Scholz gestoppt.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Erfreut äußern sich die Kommentatoren über das Gutachten des Europäischen Gerichtshofs zum CETA-Freihandelsabkommen mit Kanada. Demnach steht CETA im Einklang mit EU-Recht.
Die Süddeutsche Zeitung lobt die erfrischende Klarheit des Gutachtens. Das vorgesehene Schiedsgericht etabliert keine Paralleljustiz. Es darf sich mit CETA befassen und mit sonst nichts. Mehr noch, das Abkommen treffe Vorkehrungen dafür, dass demokratisch beschlossene Gesetze und Vorschriften nicht beeinträchtigt würden. Auch die Sorge, CETA schaffe ein besonderes Klagerecht für Konzerne, entkräftet der EuGH. CETA ist ein großer Schritt nach vorne. Diese Chance sollte Europa nicht vertun. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält die nach ihrer Ansicht reflexhafte Kritik an CETA für unbegründet, zumal der Europäische Gerichtshof nun die letzten Zweifel ausgeräumt hat. Was könnte ein klareres Signal an US-Präsident Trump senden, als den Vertrag mit dessen ureuropäisch geprägtem Nachbarn schnell zu ratifizieren? Aber nein, CETA muss gestoppt werden. Oder ging es doch immer nur um Anti-Amerikanismus? Die Kritiker haben das stets zurückgewiesen. Warum aber interessiert sich dann niemand für all die anderen laufenden Handelsgespräche? Die Gewerkschaften dürfen sich nach Auffassung einiger Zeitungen nicht über das sinkende Interesse an den DGB-Kundgebungen zum 1. Mai wundern. Die Tageszeitung Taz aus Berlin etwa schreibt, die Tarifbindung sinkt seit Jahren. Im Gegenzug ist der Anteil der atypischen und prekären Arbeitsverhältnisse gestiegen, mit oft schlechten Bedingungen und geringen Gehältern. Diese Menschen zu organisieren, wäre eigentlich Aufgabe der Gewerkschaften. Aber dazu braucht es mehr als die platte Forderung nach stärkerer Tarifbindung. Die Solo-Selbstständige im Coworking-Space, die ihre Arbeit auf Honorarbasis abrechnet, oder der Paketbote, der beim Subunternehmer im Akkord schuftet, können darüber nur die Köpfe schütteln. Auch die Stuttgarter Zeitung findet, die Gewerkschaften müssten die Rahmenbedingungen stärker mitgestalten. Heftig gestritten wird derzeit über flexiblere Arbeitszeiten. Wer zu einer Modernisierung dieses Gesetzes einfach nur Nein sagt oder wer lediglich auf höhere Löhne setzt, anstatt die geringer qualifizierten Beschäftigten durch Weiterbildung fit zu machen für die Herausforderungen der Zukunft, muss zuschauen, wie die Politik und global denkende Unternehmen ihre eigenen Wege gehen.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann ab 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Wirtschaft am Mittag geht hiermit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten die Sendung Deutschland heute. Darin ein Thema: Wandern mit dem Deutschlandfunk. Denkfabrik Klimawandel.
Deutschlandfunk.